Gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu Lizenzen für freie Projekte. Muss das wirklich sein? Mein Name ist Falk Tscheile, Jurist, Verwaltungswissenschaftler, in einem öffentlichen Unternehmen tätig und beschäftige mich so, ja, nebenbei, muss man leider sagen, mit den Problemen um Lizenzen. Oder um freie Lizenzen. Mit proprietären Lizenzen habe ich beruflich dann doch öfter zu tun. Ja, warum brauchen wir eigentlich Lizenzen, wo wir doch freie Software, offene Software propagieren? Dem werden wir jetzt ein bisschen nachgehen. Wir werden zunächst mal gucken, oh, Projekte, was ist das? So, und hat da vielleicht allein schon wegen Projekten auch Lizenz einen Sinn. Das ist aber ein ganz kleiner Ausschnitt, ein winziger Aspekt, plus im Zusammenhang mit Lizenzen. Dann der wichtigere Teil schon, werden wir uns mal mit Informationen allgemein beschäftigen. Also es geht bei mir jetzt nicht ausschließlich um Softwarelizenzen, sondern das Problem ist ja viel breiter. Wir haben bei Daten Probleme mit Lizenzen und wir haben auch bei urheberrechtlich geschützten Werken, also kreativen Werken, Probleme mit Lizenzen, wenn sie frei sein sollen oder offen. Ne, deswegen erstmal Oberkategorie Informationen und dann, was überhaupt gesellschaftlich für eine Idee dahinter steht, dass Lizenzen vergeben werden. Und im dritten Teil dann werden wir uns anschauen, warum oder wie funktionieren Lizenzen im Recht? Welche Probleme gibt es da, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man mit offener Lizenzierung arbeiten möchte? Und je nachdem, wie viel wir Zeit haben, können wir uns dann auch noch den Zoo der Lizenzen anschauen und mal gucken, was es da so gibt und für was vielleicht das eine oder andere geeignet ist oder nicht. Aber das schauen wir dann mal, wie die Zeit fortgeschritten ist. Kommen wir mal zu Projekten. Ja. Projekte im weitesten Sinne, offene Softwareentwicklung, Crowdsourcing. Warum gibt es das oder warum hat sich das so durchgesetzt? Beim Crowdsourcing wirken viele Menschen zusammen, leisten kleine Beiträge, die dann irgendwie was Sinnvolles, Großes, Ganzes geben, was man alleine nicht bringen konnte. Und da man dazu aber eben keinen großen finanziellen Aufwand hat und keine großen Sachmittel einsetzen muss, funktioniert das auch so gut. Deswegen gibt es offene oder freie Software, aber eben nicht so viel offene und freie Hardware, weil bei Hardware eben deutlich höhere Investitionen notwendig sind. Voraussetzung ist also, dass wir eine arbeitsteilige Aufgabe haben, die keine zu großen Kenntnisse voraussetzt. Also ich kann zum Beispiel jetzt schon keine Softwareprogrammierung machen, weil ich bin kein Informatiker und das liegt mir einfach nicht. Aber ich kann bei OpenStreetMap mitarbeiten, weil das System verstehe ich und das übersteigt meinen Kenntnishorizont nicht. Und es muss bei einem Projekt auch immer die Möglichkeit der Selbststeuerung, der Selbstorganisation geben. Wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, sich über soziale Medien, über das Internet auszutauschen und miteinander zu kooperieren und zu koordinieren, funktioniert das Ganze nicht. Ja, das, was ich schon gesagt hatte, Schwarmaufgaben, sollte einfach sein. Das erleichtert die Mitwirkung, es erleichtert die Abstimmung und es hält die Reibungsverluste klein. Aber auch, das ist wie im Unternehmen, auch bei freien Projekten hat man immer den Eigensinn der Beteiligten bei Abstimmungsprozessen, dass jemand sagt, ich habe Recht und du nicht. Und dass man sagt, nee, du siehst das falsch. Und dann sagt er, nee, ich habe Recht, du hast bloß noch nicht verstanden, dass ich Recht habe. Ne? Dieses Problem haben Sie in einem Unternehmen, genauso wie bei der offenen Softwareentwicklung, wenn Sie da gemeinsam miteinander kooperieren müssen. Und die Eigenlogik, der Eigensinn in beim arbeitsteiligen Zusammenwirken ist ein Ding, wo in der Betriebswirtschaft, Organisationssoziologie viel Gehirnschmalz drauf verwendet wird, wie man das wieder einfängt, insbesondere dann im Unternehmen. Bei einer freien Softwareentwicklung, da ist dann irgendwann mal jemand weg, da kommt ein neuer, da ist das nicht ganz so gravierend, aber das Problem ist natürlich auch da. Sonst würde es Fuchs unter Umständen überhaupt nicht geben, wenn sich immer alle einig werden. So, und je arbeitsteiliger das ist, desto mehr Eigensinn gibt es das auch. Ich habe da einen tollen Programmschnipsel entwickelt. Nehmt den, baut den ein in die Software. Und dann hat man eben ein Problem, wenn derjenige, der das verantwortet, sagt, nö, ich finde das nicht so toll. Und da kann man sich also trefflich drüber streiten. Aber, und jetzt kommen wir darum, was Lizenzen in dem Zusammenhang vielleicht auch Gutes tun können und nicht bloß Schlechtes. Klebstoff, dass man zusammenarbeitet, dass man ein gemeinsames Ziel hat, Werte und Einstellungen teilt. Und da kommen wir eben dahin, dass man sagt, Werte und Einstellungen kann man auch über eine Lizenz verdeutlichen. Dass man eben sagt, okay, ich möchte vielleicht für meine Arbeitsleistung bezahlt werden, aber ich freue mich auch darüber, dass meine Arbeitsleistung dann von allen genutzt werden kann, verbessert werden kann, dass die sehen, was ich Tolles gemacht habe und nicht bloß das fertige Binärprogramm dann sehen und gar nicht sehen können, wie kreativ ich da gearbeitet habe. Also die Möglichkeit besteht, dass man eben über die Lizenzwahl auch Leute sich zusammenfinden in einem Projekt, die sagen, wir teilen die gleichen Werte. Wir wollen, dass jeder unseren Code sehen kann oder eben weitergehend. Wir wollen aber auch, dass jemand, der unseren Programmcode nutzt, seinerseits die Verbesserung auch wieder freigeben muss. Das ist dann die nächste Stufe. Ja, das alles kann man über Lizenzen steuern. Man kann natürlich auch ein Problem bekommen und sagen, man ist mit dem Programmcode, den man bekommen hat, nicht zufrieden. Man will forken. Dann hat man aber schon eine Lizenz. Dann können Sie da nicht mehr einfach eine neue Lizenz nehmen, die Ihnen besser gefällt, weil die müssen kompatibel sein, die Lizenzen. Da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir zum rechtlichen Thema kommen. Also hier bloß wichtig, grundsätzlich Eigensinnproblematik auch bei offenen Projekten und bei offener Kooperation vorhanden, aber eben Lizenzen eine Möglichkeit, Werte zu teilen und zu sagen, das ist mir wichtig, wenn wir zusammen programmieren. Andere Mechanismen der Selbststeuerung sind Reputation, Charisma, auch wichtig. Man zeigt, was für einen Programmcode man geschrieben hat. Andere sagen, oh, der ist ja cool, da wäre ich nie selber drauf gekommen. Der hat es drauf. Ja, man sammelt Reputation. Werte und Einstellungen hatte ich bereits erwähnt. Ne, Reputation, ganz wichtig. Manche Personen finden dann eben mehr Gehör und Zustimmung als andere aufgrund besonderer Leistung, aufgrund ihres Statuses. Sie haben dann eben das Projekt gegründet und am Anfang betreut. Das ist der Status. Kann gut gehen. Linus Torvalds funktioniert gut. OpenStreetMap. Der Gründer, naja, das ist dann so eher das hässliche Endlein, dass man noch erwähnt, dass er es gegründet hat, aber sonst nicht mehr so viel Wert darauf legt, auf seine Beteiligung. Ja, also es kann unterschiedlich laufen, wie das dann so ist. Das ist aber schon ein von Lizenzen wieder wegführender Aspekt von offenen Projekten. Wer entscheidet, wie Programmschnitzel in den Code aufgenommen werden oder nicht? Das steuert man dann eher schon nicht mehr über Lizenzen. Da geht es wirklich um grundsätzlichere Sachen, nämlich eben um die Werte. So, und dann gibt es eben auch verschiedene Führungseigenschaften bei Projekten. Ne? Der wohlwollende Diktator, der also sagt, ich halte alles zusammen und sage, wo es lang geht. Eine gewählte Regierung, also alle, die zum Programmcode beitragen, sagen, den Leuten vertrauen wir, dieser Gruppe von 5 Leuten, die sollen entscheiden, in welche Richtung entwickelt wird. Merokratie, also Verdienste. Jemand steuert aufgrund seiner Verdienste. Basisdemokratie, ja, wir diskutieren so lange, bis eine Entscheidung gefallen ist oder ja, denen es dann nicht passt, die verlassen das Projekt oder machen einen Fork. Ja, und Anarchie ist, glaube ich, das Schlechteste, was auch in einem Open-Source-Projekt passieren kann. Dann stirbt es nämlich gegebenenfalls irgendwann, wenn alle in unterschiedliche Richtungen laufen. Also halten wir fest, freie und offene Lizenzen können dazu dienen, sich mit einem Projekt zu identifizieren, gemeinsame Werte zu statuieren und so eben schon mal eine grundsätzliche Laufrichtung vorzugeben. Davon zu trennen ist die eigentliche Organisation, wie man sagt, wie wollen wir entscheiden, in welche Richtung wir entwickeln, welche Programmteile aufgenommen werden in den Gesamtcode etc. pp. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, Information. Ich hatte gesagt, es geht nicht bloß um Software, das Problem ist viel größer, es geht auch um Daten, es geht auch um kreative Werte. Der Oberbegriff Informationen und ja, wollen wir mal im Folgenden von Informationen als erste Näherung so von Wissen. Anwendbares Wissen vielleicht zu verstehen, das ist vielleicht das, mit dem wir hier am ehesten umgehen können. Datenwissen über irgendwelche Tatsachen, Softwarewissen über die Verarbeitung von Informationen, kreative Werte, Wissen über die Gestaltung. Egal. Wir sind in der Informationsgesellschaft. Also jetzt geht es noch mal ein bisschen grundlegender zu Informationen. Und wie kommen wir dann schließlich zu dem Problem der Lizenzen? Wir haben viele Daten, wir haben unendlich viele Informationen. Und natürlich hat man erkannt in Wirtschaft und Gesellschaft, dass man mit Informationen jede Menge machen kann. Ja, der Staat nutzt sie mit seinen Geheimdiensten, aber auch ganz regulären Politik, in der Politik zum Steuern seiner Entscheidungen. Ja, keine vernünftigen Entscheidungen kann man fällen, wenn man nicht eine gute Datenbasis hat. Die Wirtschaft, ja, Informationen, ohne Informationen keine Wertschöpfung, ohne Programme keine Wertschöpfung, ohne Daten keine Wertschöpfung. Und in der Gesellschaft natürlich auch ganz wichtige Aspekte. Wissen und Wissen über etwas ermöglicht auch Mitbestimmung oder eben auch Selbstkontrolle, wenn man sagt, man kann in den Programmcode gucken und schauen, an wen das Programm alles nach Hause telefoniert. Setzt natürlich wieder einen gewissen Kenntnisstand voraus, aber grundsätzlich hat man die Kontrolle und man findet vielleicht jemanden, der dann eben da reinschaut. Informationen haben zudem, und das wird uns dann bei der Lizenzierung nochmal begegnen, ganz besondere Eigenschaften. Die unterscheiden sich nämlich grundsätzlich von unserer körperlichen Welt, die uns umgibt. Hier von den Wasserflaschen und alles, was wir anfassen können. Informationen können wir nicht packen. Und deswegen haben wir da auch Probleme, das im Recht dann wieder einzufangen. Weil Informationen sind eben zwar irgendwie übertragbar, aber es spielt keine Rolle, ob die jetzt eben in einem Buch gespeichert sind oder Informationen. Jetzt hier gebe ich Informationen, die also per Schallwellen getragen werden. Das ist also so ein sehr wechselhaftes, sprunghaftes Ding, diese Informationen. Und die können theoretisch verlustfrei weitergegeben werden, ja, kopiert werden, Raubkopien, MP3s und ähnliches, das ist sehr praktisch, aber auch eben wieder ein rechtliches Problem. Informationen werden altern nicht, aber sie können veralten. Ja, ein Buch, irgendwann sind die Seiten gelb, wenn ich es anfasse, zerbricht mir das. Die Information selber ist vielleicht nicht mehr aktuell, aber die veraltet an sich nicht. Keine physikalische Alterung. Informationen sind frei kopierbar, sie verbrauchen sich nicht. Ja, wenn ich diese Wasserflasche austrinke, dann ist das Wasser weg. Ja, die Physiker werden sagen, nein, es ist nicht weg. Aber es ist, denke ich, verstanden, was ich meine. Ja, und Informationen müssen nicht unbedingt wahr sein. Also das ist auch noch so eine Eigenschaft. Aber wichtig ist dann eben auch, dass sie sich nicht verbrauchen können. Das wird uns auch gleich nochmal begegnen. So, also Informationen sind, so wie sollte jetzt schon angekommen sein, was anderes als diese körperlichen Gegenstände, mit denen wir sonst immer zu tun haben. Und Sachen, ja, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, Eigentum, ganz wichtig, und bei Sachen ist das auch klar, da ist auch klar, wem gehört die Sache. Ich bin jetzt hier zumindest Besitzer dieser Wasserflasche. Wer jetzt Besitzer der Informationen ist, die ich gebe, ist schon nicht mehr so klar. Ich gebe sie bekannt und jede Menge mir unbekannter Menschen nehmen diese Informationen auf und tun vielleicht irgendwas damit, wenn sie mich verstehen. Deswegen muss man zunächst erstmal, wenn man will, dass die Information nicht hinaus in die Welt geht, dafür sorgen, dass sie irgendwie geschützt wird. Und zwar technisch zunächst. Ne? Digital Rights Management oder Geschäftsgeheimnisse. Man muss eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, wo man verspricht, die Informationen nicht weiterzugeben, etc. pp. Also Grundsatz, Informationen sind frei in unserer Gesellschaft, weil sie dienen ja auch der Kommunikation und Ähnlichem. Aber Informationen haben auch einen wirtschaftlichen Wert. Und deswegen gibt es Bereiche, in denen man Informationen unter Schutz stellt. Das gesamte Immaterialgüterrecht. Das, was hier dann Thema mit unseren Lizenzen ist. Werke, Daten, Software. Urheberrecht, Datenbankrecht geht noch weiter. Patente, technische Anwendungen also. Markenrecht. Das alles schützt das Recht. Datenschutzrecht ist eine andere Form. Da geht es nicht um den Wert, den wirtschaftlichen Wert primär, sondern um das Selbstbestimmungsrecht von Menschen. Aber auch personenbezogene Daten sind Informationen im Sinne, wie ich sie hier bespreche. Und das Datenschutzrecht ist also eine rechtliche Lösung zum Schutz von Daten. Geheimhaltung dann von Amtsseite, wie gesagt, ich komme aus der öffentlichen Verwaltung, Amtsgeheimnis. Ja? Es gibt Länder, die haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz. Da ist also auch das Amtsgeheimnis eine Form der Geheimhaltung von Informationen auf Basis des Rechts. Das sollte also jetzt angekommen sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man findet eine technische Lösung, Informationen zu schützen, oder das Recht gibt einem den Schutz vor. Und das bringt uns jetzt auch zu ökonomisch-gesellschaftlichen Problemen. Die Ökonomen teilen die Welt relativ einfach ein. Die sagen, was kann ich mit einem Gut tun? Und wenn ich etwas mit einem Gut tue, was passiert mit diesem Gut? Und privates Gut ist also das, was der Normalfall in der Ökonomie ist. Das heißt, Rivalität im Konsum. Wenn ich dieses Wasser trinke, kann es niemand von Ihnen trinken. Das Ding ist weg. Deswegen würde jemand dafür Geld bezahlen, wenn er Durst hat. Und Ausschließlichkeit im Konsum. Ich kann andere von diesem Konsum ausschließen. Ich kann sagen, nö, ich trinke das Wasser, ich verkaufe das nicht. Wenn wir also Rivalität im Konsum und Ausschließbarkeit vom Konsum haben, dann sind wir in der normalen, körperlichen, dinglichen Welt und ja, alles ist gut, auch für den Ökonomen. Problematisch wird es, wenn wir zwar Rivalität im Konsum haben, aber niemanden vom Konsum ausschließen können. Allmendegut, das ist quasi die Kuh auf der Allmendeweide des Dorfes. Weil da grünes Gras steht und das Gras, alle dürfen drauf und es kostet niemanden was, treiben alle ihre Kühe drauf, die fressen das Gras ab und am Ende ist ein Haufen Schlamm übrig. Ja, Rivalität im Konsum, Gras verbraucht sich, aber alle dürfen drauf, nicht Ausschließbarkeit. Ein Problem für Ökonomen, Marktversagen. Muss man Lösungen finden. Auf der anderen Seite, Mautgüter, keine Rivalität im Konsum, die Straße darf jeder benutzen und auch wenn mehrere auf der Straße fahren, dann funktioniert die Straße trotzdem grundsätzlich. Das heißt, Straße ist, da herrscht keine Rivalität im Konsum und man kann aber grundsätzlich Leute von der Straße ausschließen. Mautgebühren. Entweder du zahlst oder du darfst da nicht fahren. hat man natürlich auch immer ökonomische Probleme, Trittbrettfahrerproblematik, dass dann jemand doch versucht, irgendwie um die Mautstation drumherum zu kommen und sie trotzdem zu nutzen. Also auch für den Markt problematisch, muss man eben technische Lösungen finden, wie man das einfängt, aber es geht. Und die Idee hinter Mautgut ist natürlich, dass diejenigen, die ein Gut nutzen, auch dafür bezahlen. Riesiges Problem, das ist der Grund, warum sich viele Länder so schwer tun, Daten freizugeben, weil sie sagen, wir haben die mit Steuermitteln erhoben und wir haben hier, da wir auf den Daten sitzen, haben wir die Möglichkeit, die zu verkaufen, sollen doch die, die die Daten nutzen wollen, dafür nochmal zahlen. Anderer Ansatz ist natürlich, nee, die Daten sind ja schon mit Steuermitteln erhoben worden, also warum soll dafür nochmal jemand zahlen? Kann man eine Münze werfen, wie man sich entscheidet, ist eine offene Diskussion, aber mir geht es ja hier auch bloß um die Problematik. Und ganz verrückt wird es bei öffentlichen Gütern. Keine Rivalität im Konsum und Nichtausschließbarkeit im Konsum. Und das sind unsere Informationen. Keine Rivalität im Konsum, das war das, was ich gesagt habe, beliebig vervielfältigbar. Jeder kann gleichzeitig die Information nutzen, jeder kann sich eine Kopie ziehen. Und wenn die Information einmal in der Welt ist, ist sie grundsätzlich auch, kann ich niemanden mehr davon ausschließen. Ich kann jetzt nicht sagen, so, alles, was ich jetzt in den letzten 20 Minuten erzählt habe, wieder rausgeben. Ich habe keine Lust mehr und sie gucken so frustriert und nö, ich will meine Information zurück, ich will nicht weiter. Geht nicht. Ne? Und hier wird das dann verrückt in der Ökonomie, da spielt alles verrückt, die Marktgesetze funktionieren nicht mehr und in dem Gebiet hat man dann auch ganz viele Dinge, die eben die öffentliche Verwaltung einfach übernehmen muss, weil der Markt nicht funktioniert. So, jetzt weiß ich nicht genau, wie es mit meinen Folien weitergeht. Ich verrate es einfach schon, bevor die Spannung ins Unendliche steigt. Die Politik, der Gesetzgeber, der Souverän, das Parlament, hat die Kunst oder die Möglichkeit, aus einem öffentlichen Gut ein Mautgut zu machen. Nämlich, indem es sagt, ich stelle eine bestimmte Information unter rechtlichen Schutz und jeder, der diese Information nutzt, muss den Urheber, die Quelle der Information fragen, ob er es nutzen darf. Und wenn er dabei erwischt wird, dass er die Information nutzt, ohne dass er gefragt hat, kriegt er aber auf den Deckel, nämlich vor Gericht. Das ist die Kunst, die Recht vollbringen kann, die der Gesetzgeber vollbringen kann. Er erlässt ein Gesetz und plötzlich ist eine Information, die grundsätzlich ökonomisch frei wäre oder von der Natur her frei ist, geschützt. So, da kann man sich das alles nochmal an einem Beispiel angucken. Aber ich denke, ich habe das alles ausführlichst erklärt. Nun ist es natürlich nicht so, dass Informationen unter Schutz gestellt werden, bloß um uns zu ärgern. So schlimm ist es dann doch nicht. Man hat sich da schon Gedanken gemacht und es gibt gewisse Argumente, die dafür sprechen. Na, die Naturrechtler, die Philosophen haben sich schon frühzeitig Gedanken gemacht und gesagt, warum soll es so Schutz für Bücher, für den Inhalt geben? Und haben gesagt, naja, das ist eine Belohnung für jemanden, der sich da hingesetzt hat, ins stille Kämmerlein vergraben hat, da jahrelang drüber nachgedacht hat. Wenn dann was Vernünftiges rausgekommen ist, soll er die Möglichkeit haben, auch gut davon zu leben. Das wäre ein Grund für Schutz. Oder wir schützen das, um die Persönlichkeit zu schützen. Ja, der hat so viel Herzblut in dieses Buch gelegt, da muss er auch Rechte dran haben, dass das nicht einfach ein anderer nutzen kann, dass er zumindest die Quelle angeben muss. Das ist so. Die Ökonomen, Sozialwissenschaftler sehen das natürlich ganz anders. Die sagen, ja, der Mensch ist ein egoistisches Wesen und rennt erst los, wenn es für ihn was zu verdienen gibt. Also geben wir ihm Ausschließlichkeitsrechte oder eben das Recht, andere von der Nutzung auszuschließen beziehungsweise eine Erlaubnis zu verkaufen. Das motiviert Menschen, etwas zu tun. Ja, es steht ein gewisses Menschenbild dahinter. Und Schaffung eines Marktes, das ist dann wieder diese Zauberei, die ich schon erklärt habe. Wir sagen einfach, ein öffentliches Gut ist jetzt Kraft Gesetz geschützt. Property Rights. Macht man auch bei öffentlichen Gütern wie CO2-Zertifikathandel. Ist nichts anderes. Ist das gleiche Prinzip. Man hat ein Gut, was eigentlich ökonomisch sozusagen nicht monetarisierbar ist und baut eben dann rechtliche Systeme drumherum, dass es doch irgendwie funktioniert, in der Hoffnung, dass dann Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen runtergehen. Staatliche Motive für Schutz von Informationen, klar, Macht. Ja, Max Weber, bürokratische Herrschaft beruht im Wesentlichen auch auf dem Amtsgeheimnis, dass der Staat alles oder viel weiß und die Untergebenen dumm sind oder dumm bleiben. Dann lässt sich viel leichter herrschen. Oder natürlich Sicherheitsaspekte. Es gibt gewisse Informationen, von denen will man nicht, dass sie öffentlich sind, weil dann einfach Angriffe auf wichtige Infrastrukturen leichter sind. Gut, also viele Aspekte, nicht alle von der Hand zu weisen, die dafür sprechen, etwas zu schützen. So, jetzt sind wir schon im Immaterialgüterrecht. Das ist also im weitesten Sinne das, was im Urheberrechtsgesetz steht. Patentgesetze zählen auch dazu. Das Immaterialgüterrecht, da stehen also unsere Regelungen, die uns ermöglichen, andere von der Nutzung eines Informationsgutes, eines unkörperlichen Gutes auszuschließen. Unkörperliches Gut, ja? Immaterialgüterrecht, da kommt der Name her. Geistiges Eigentum wäre ein Synonym, spiegelt aber eine stärkere Philosophie schon wieder dahinter. Sagt, geistige Leistungen sind Eigentum, sind immer so zu behandeln wie dingliche Gegenstände. Das Zauberwort, was der Jurist dann verwendet, ist Ausschließlichkeitsrecht. Also das Recht weist einer Person ein Ausschließlichkeitsrecht zu und der Inhaber eines Ausschließlichkeitsrechts kann anderen die Nutzung gestatten und das nennt man dann Lizenz. So, können wir aufhören. Das Wichtigste haben Sie jetzt gelernt. Sie wissen, was eine Lizenz ist, welche Gedanken dahinter stehen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen einfach noch ein bisschen weiter und gucken uns an. Normale Lizenzierung, also wir kommen vom Grundsatz, Informationen sind frei, haben eine Ausnahme gefunden, haben gesagt, Immaterialgüterrecht, da sind Informationen nicht frei, sondern wir brauchen grundsätzlich eine Lizenz und die Nutzung erfolgt also über die Einräumung von Nutzungsrechten. Und das Schöne an Immaterialgütern ist, die lassen sich auch so schön teilen. Das haben wir später dann auch nochmal. Wenn ich eben eine Flasche Wasser verkaufe, dann muss ich in der Regel die ganze Wasserflasche verkaufen. Da kann ich nicht sagen, also das Wasser kriegst du, aber ich habe ein Zurückbehaltungsrecht an der Plastikflasche. So, ne? Wir verkaufen die ganze Flasche. Bei den Lizenzen ist das anders. Da verkaufen Sie den Deckel in der Regel einzeln, den Flaschenkörper und den Inhalt. Können Sie alles einzeln lizenzieren. So, wir hatten also Grundsatz, Informationen frei. Immaterialgüterrecht, Informationen geschützt. Wie kommen wir jetzt zu unseren freien und offenen Lizenzen? Weil, wenn wir nichts tun, sind wir im Immaterialgüterrecht gefangen. Mit unseren Daten, mit unserer Software, mit unseren geistig-schöpferischen Werken. Sprich, wir brauchen die Lizenzierung, um diesen Schutz einfach wieder umzukehren. Weil wenn wir nichts tun, ist es automatisch Kraftgesetzes geschützt. Also freie Lizenzierung versucht mit Mitteln einer Lizenz, das, was das Gesetz vorgibt, wieder umzukehren. Und eben dann noch einen Schritt weiter, jetzt greife ich schon wieder vor, wenn man eben sagt, die Information soll nicht bloß frei sein, sondern eben, wenn du die freie Information nutzt, musst du auch diese Nutzung, die Produkte, die daraus entstehen, wieder freigeben. Das ist dann schon wieder der nächste Schritt. Das ist Ziel offener, freier Lizenzierung. Ich hatte es bereits angedeutet, wenn man nichts regelt, Dann greift eine Zweifelsregel, die sich im Urheberrechtsgesetz befindet, nämlich die Zweckübertragungslehre. Dann, wenn nichts ausdrücklich geregelt ist, sind nur so viele Nutzungsrechte an den Nutzer übertragen, wie er unbedingt braucht für die Aufgabe, die er erfüllen will. So. Und nun kriegen Sie mal im Nachhinein, wenn Sie sich über eine Lizenz streiten, raus, was wollte der eigentlich? Wollen Sie nicht. Und Rechte, das ist eben etwas, was man nicht sieht. Ne? Informationen sieht man nicht unbedingt. Bei körperlich dinglichen Gegenständen, da wissen Sie, diese Wasserflasche habe ich jetzt im Besitz. Und wenn Sie jetzt nicht wüssten, dass die mir als Dozent gestellt worden ist, dann wäre sogar eine Eigentumsvermutung zu meinen Gunsten. Und wenn ich das verkaufen würde, könnte ich das sogar rechtmäßig jemandem verkaufen, obwohl es mir nicht gehört, weil der Anschein eben da ist, dass ich Eigentümer bin, weil ich es besitze. Das alles gibt es in der unkörperlichen, in der Immaterialgüterwelt nicht, weil sie eben... Sie sehen nicht dann, dass hier irgendwie über mir noch was schwebt und sagt, der Herr Tscheile ist Eigentümer der Rechte an diesem Vortrag so und Ähnlichem. Das sehen Sie alles nicht. Und weil es eben sozusagen keine reale Entsprechung gibt in der Wahrnehmung zu Informationen, kann man die auch nicht gutgläubig erwerben. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel kein gutgläubiger Erwerb. Was zu fatalen Folgen führt, wenn Sie also Informationen nutzen, geschützte Informationen nutzen von jemandem, von dem Sie nur annehmen, dass er der Lizenzgeber ist, nutzen Sie, und der ist, stellt sich hinterher raus, der ist es nicht, dann haben auch Sie den Lizenzverstoß begangen und werden entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Ganz gefährliches Gebiet, deswegen auch, schon wichtige Lehre, bei Projekten eine Lizenz festlegen, dass dann auch klar ist, unter welchen Bedingungen das Produkt oder das Werk weitergegeben wird. Weil sonst kommen Sie unter Umständen jedenfalls als Nachnutzer in Teufels Küche. Also gucken Sie auch bei Software und Code-Schnipseln, die Sie verwenden, steht da irgendwo, unter welcher Lizenz das steht. Weil wenn nichts steht, sind die Rechte noch beim Urheber, beim Schöpfer der Software? Tja, und dann geht der Streit wieder los, Zweckübertragungslehre. In welchem Umfang durfte der Software-Schnipsel genutzt werden? Das kann, wenn der dann in größeren Umfang wieder in ein anderes Projekt, in andere Software einfließt, kann das zu riesigen Problemen führen. Das kann ein Projekt auch letztendlich an die Wand fahren. Denn auch bei freier und offener Lizenzierung bedeutet das nicht, dass man völlig rechtlos ist. Ja, ein Ökonom, der Homo economicus, dieser kleine egoistische, gastliche Zwerg, der nur an seinen Eigennutz denkt, könnte sagen, oh prima, Unternehmen spare ich mir Lizenzgebühren, ich nutze jetzt freie Software, aber gebe das natürlich alles nicht frei, obwohl das die Lizenzbedingungen verlangen. Nee, auch den kann man dann abmahnen, man kann Unterlassung verlangen und man kann auch Schadenersatz verlangen, sodass man sagt, naja, dadurch, dass du jetzt hier freie Software genutzt hast, hast du so und so viel Lizenzkosten gespart, als wenn du eine proprietäre Software genutzt hast. Zahl das mal raus, wenn du dich schon nicht an die Lizenzbedingungen gehalten hast. Die Lizenz ist zudem auch noch ein Vertrag, dessen Inhalt so gut wie, also es gibt quasi nichts wirklich Feststehendes, was Sie da regeln können. Sie können da alles Mögliche reinschreiben, eben was Sie sich gerade so denken. Was auch dazu führt, dass unter Umständen offene Lizenzen inkompatibel zueinander sind, weil eben die eine A verlangt und die andere verlangt B und man kann A nicht einhalten, wenn man B erfüllen will. Ist ein riesiges Problem, was aber eben einfach mit dieser Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie bei der Einräumung von Nutzungsrechten haben, zusammenhängt. Und dann, wenn Sie sich also ein Projekt neu starten, können Sie sich noch überlegen, will ich große Kompatibilität zu anderen Projekten, habe ich da vielleicht schon was im Fokus, dann sollten Sie eben sich eine Lizenz wählen, die zu dem Projekt, was ich da schon im Auge habe, wo ich viel nutzen will, passt. Ne, da gibt es dann auch schön viele eine Matrix, wo man dann nachgucken kann, welche Lizenz verträgt sich mit was und dann kann man eben entsprechend agieren. Oder eben, ja, Sie erinnern sich an den Anfang, welche Dinge sind mir besonders wichtig? Reicht es mir, dass die Software Open Source ist oder will ich, dass jeder, der die Software anfasst, verbessert, nutzt, diese Verbesserung, Nutzung auch wieder anderen zur Verfügung stellen muss? Grundsätzliche Entscheidung, die mit der Wahl der Lizenz getroffen wird. Bloß um mal so ein Bild zu bekommen, was man mit einer Lizenz alles einräumen kann. Ne, so, das wäre jetzt eine klassische, einfache Lizenzklausel. Der Lizenzgeber räumt das nicht ausschließliche, übertragbare, dauerhafte, unwiderrufliche, unkündbare, örtlich unbeschränkte, in jeglicher Hard- und Softwareumgebung, also für Software, ausführbare Recht ein. So, und jetzt können Sie hier Zeile für Zeile durchgehen und sagen, das kann man auch anders regeln. Das nicht ausschließliche, man kann das ausschließliche. Dann sind die Rechte beim Lizenzgeber weg und sind beim neuen Lizenznehmer. Das Übertragbare, man kann regeln, nee, du Lizenznehmer darfst nicht weiter übertragen. Nur du darfst es nutzen, aber niemand anders. Dauerhaft, nee, Lizenzgeber, du bist nur berechtigt, diese Lizenz für ein Jahr zu benutzen. Kann man regeln. Das Unwiderrufliche, nein, ich bin berechtigt, unter den und den Gründen, die Lizenzerteilung zu widerrufen. Oder eben zu kündigen. Oder auf einen Ort zu beschränken. Ja, großes Problem, früher hat man Videokassetten auf Deutsch aus Ungarn in die Bundesrepublik verkauft, weil die waren in Ungarn viel billiger zu kaufen und hat sie in der Bundesrepublik dann eben viel günstiger verkauft, als sie im Einkauf in der Bundesrepublik waren. Ist untersagt worden, weil eben, das war noch bevor es die Europäische Union gab und die entsprechenden Freiheiten, die damit zusammenhängen, weil eben das entsprechende Lizenzrecht nicht eingeräumt war, dass man eine Videokassette, die man in Ungarn kauft, wiederverkaufen darf in Deutschland. Und dann in jegliche Hard- und Softwareumgebung. Naja, da machen die Softwarehersteller dann lustig von Gebrauch. Microsoft-Lizenzbedingungen sind ein eigenes Diplom, wenn man da durchsteigen will. Nach Prozessoren, nach Kern wird lizenziert und nach Virtualisierung. Also da können Sie richtig Unfug treiben. Und entsprechend das so alles, also sozusagen den maximalen Wert abschöpfen, wenn Sie der Homo economicus sind. Aber eben, wenn wir freie Lizenzierung wollen, müssen wir an all diese Dinge denken und eben klarstellen, wie wir sie wollen. Und dann kann man eben auch so lustige Lizenzen machen, wie die Beerware-Lizenz, Chocolateware-Lizenz etc. Also, ne, wenn Sie diesen Source-Code nutzen und mich im wirklichen Leben treffen, geben Sie mir ein Bier aus. Könnte man drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich eine freie Lizenz, weil es wird ja eine Zahlungspflicht statuiert, aber da sie nicht einklagbar ist, beziehungsweise eben nicht verpflichtend, oder na doch, wenn sie verpflichtend ist, wenn man denjenigen trifft, ist ja schon nicht mehr kostenlos. Ja, also wie gesagt, der Fantasie sind bei der Lizenzierung überhaupt keine Grenzen gesetzt und entsprechend sind die Probleme, die es damit geben kann, ähnlich unbegrenzt. Genau, nämlich, dass auch freie Lizenzen unter Umständen extrem inkompatibel zueinander sind. Jetzt ist die Batterie alle, machen wir so weiter. Das Problem, jetzt überlege ich gerade mit der Zeit, besteht aber nicht bloß bei Lizenzen, sondern auch bei gesetzlichen Regelungen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass der Gesetzgeber die Macht hat, bestimmte Dinge unter Schutz zu stellen, das Immaterialgüterrecht. Genauso hat er natürlich auch die Macht, bestimmte Dinge für gemeinfrei zu erklären. Das tut der Gesetzgeber in § 5 Urhebergesetz für amtliche Werke. Da hängen aber auch richtige Kinken dran. Man darf es nämlich alles in der Regel nicht weiterverwenden. Man muss Quellenangaben beachten. Also das ist kein Einfallstor für Open Data oder Ähnliches. riesiges Problem. Wenn wir dann am Ende noch Zeit haben und Interesse besteht, können wir uns das vielleicht nochmal genauer angucken. Aber also wichtig ist, das Ding statuiert zwar eine gewisse Gemeinfreiheit, also die Idee ist dahinter, wenn der Gesetzgeber arbeitet, dann soll natürlich auch das Volk Möglichkeit haben, Kenntnis zu nehmen von den Gesetzen, von den Gesetzgebungsmaterialien, von den Bauplänen etc. pp. Aber eben nur Kenntnis nehmen. Nicht weiter nutzen, einfach so. Wir können uns das vielleicht auch trotzdem nochmal anschauen. Ja. Bundestagsdrucksachen sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Na, da sitzen Beamte, die diese Bundestagsdrucksachen erarbeiten. Die bringen in der Regel geistig-schöpferische Leistung, wenn das also ein bisschen komplexer ist, die Thematik, die da behandelt wird. Aber dadurch, dass es eben diesen Paragraphen 5 Urheberrechtsgesetz gibt, sind die Dinger gemeinfrei. Jeder darf sie zumindest zur Kenntnis nutzen, darf sie auch kopieren, aber nicht verarbeiten, bearbeiten. Und hier könnte man aber überlegen, das ist vielleicht gar überhaupt keine geistig-schöpferische Leistung. Wenn man keine geistig-schöpferische Leistung hat, hat man keinen Urheberrechtsschutz, dann ist es wieder frei, Information. Ne? Dann fällt man wieder in den Grundsatz zurück, weil eben der Tatbestand nicht erfüllt ist. Und dann kommt hier ein bisschen Text, bla 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 bla, bla bla bla, bla bla bla. Und jetzt kommen ja gut 180 Seiten Tabellen mit zu Straßenzustand von Brücken. So, das ist jetzt eine reine Tatsachensammlung. Könnte man also sagen, haben wir schon mal keinen Urheberrechtsschutz, ne? Keine geistig-kreative Leistung. So eine Tabelle, das kann jeder zusammenschreiben, wenn er die Informationen hat. Das ist kein Kreativwerk. Aber damit sind wir ja noch nicht am Ende. Es gibt ja auch noch Datenbanken. Und Datenbanken ist jetzt nicht unbedingt das, was der Informatiker darunter versteht. Das, was ein Jurist darunter versteht, ist etwas weiter. Das kann analog oder digital sein. Wichtig ist, dass es eine strukturierte, mit einzelnen Elementen zugängliche Sammlung von irgendwelchen Informationen ist. So, aber Datenbankschutz hat noch ein weiteres Kriterium. Also das wäre eine Sammlung von Informationen, die strukturiert zugänglich ist. Ich weiß gar nicht, nach was es geordnet ist. A, nach den Bundesautobahnen. Also geht bei A1 los und endet irgendwo bei A200 irgendwas. Strukturiert wäre das ganze Ding, aber Datenbanken sind nur geschützt, wenn eine wesentliche Investition darauf erfolgt ist. Und da kann man hier sagen, nee, also da hat vielleicht ein Beamter mal einen Tag drauf verbracht, aber das ist wahrscheinlich keine wesentliche Investition und deswegen sind diese Informationen frei, meiner Meinung nach. Aber Sie wissen, fragen Sie einen Juristen, Sie kriegen mindestens 2 Antworten. Das macht auch den Umgang mit im Immaterialgüterrecht so schwierig, wenn das dann so Wertungsbeurteilungen sind, ja, da werden Sie nie eine klare Antwort bekommen, aber wenn Sie sich vorwagen und es geht schief, ja, dann haben Sie eben die entsprechenden rechtlichen Folgen an der Backe. Gut, kommen wir so langsam zum Ende. Es gibt einen ganzen Zoo von freien Lizenzen, das geht bei Public Domain los. Das geht über urheberrechtliche Lizenzen, also Public Domain habe ich drüber gestellt, weil das ist quasi für alle alles gleich, ob Sie jetzt Software, Daten oder geistig-schöpferische, also Werke haben. Da sagen Sie einfach, so weit wie ich darf, gebe ich meine Rechte auf. Beim Urheberrecht geht das nicht im vollen Maße, weil beim Urheberrecht steckt immer eben noch ein bisschen Herzblut in diesem Werk und auf diese Urheberpersönlichkeitsrechte, die damit drin stecken, können Sie überhaupt nicht verzichten. Weil das ist, also wenn man es dann noch ein bisschen auf die Verfassungsebene bricht, ist das eben auch Teil Ihrer Menschenwürde und darauf kann man nicht verzichten. Aber man kann eben sagen, solange ihr euch nett seid, dürft ihr alles nutzen und dann werde ich bloß gegebenenfalls euch auf die Finger hauen, wenn es irgendwie gegen mein Urheberpersönlichkeitsrecht geht. Ja, und dann haben wir eben Datenbanklizenzen und dann den ganzen Zoo von offenen und freien Softwarelizenzen. Das sind nochmal die Punkte, an denen das Gesetz geregelt ist. Die urheberrechtlichen Lizenzen, also was Urheberrechtsschutz genießt, steht in § 2 und 4 Urheberrechtsgesetz. Was datenbankrechtlichen Schutz genießt, steht in 87a fortfolgende. Die Softwareschutz ist in 69a geregelt, gehört als Regelungsteil zum Urheberrecht. Und Public Domain ist nicht geregelt, muss also über vertragliche Gestaltung komplett dann eben sichergestellt werden. Und dann hätten wir noch einen Sonderfall, das sind Fotografien. Fotografien können einerseits geistig kreative Schöpfungen sein, können aber andererseits auch ein reines Leistungsschutzrecht genießen. Also sprich, da reicht es, dass Sie das Foto irgendwie gemacht haben, Sie müssen sich da keinen Kopf gemacht haben. Sie haben trotzdem ein Verwertungsrecht und jeder, der es nutzt, muss Sie um eine Lizenz fragen und wenn es keine Lizenz ausdrücklich gibt, sind wir wieder bei der Zweckübertragungslehre mit allen Problemen, die ich schon geschildert habe.
Ist denn da jetzt ein Foto, das ein Affe gemacht hat, nach deutschem Recht automatisch gemeinfrei?
Ja. Das ist auch. Was? Achso. Die Frage ist, ein Affe, der ein Foto macht, ist das nach deutschem Recht geschützt oder nicht? Und da habe ich gesagt, meiner Meinung nach ist das nicht geschützt, weil der Affe schon überhaupt kein subjektives Recht nach haben kann. Aber der Anwalt.
Der Anwalt gibt Ihnen vollkommen recht, der kann doch nicht in Blitzerfotos automatisch geschossen werden.
Okay. Also der Anwalt gibt mir recht, jetzt haben Sie den seltenen Fall, dass sich zwei Juristen einig sind, machen Sie sich ein Kreuz in den Kalender.
Wenn das Foto, nein, das Fotografieren des Affen und das Fotoergebnis von einer künstlerischen Aktion ist,
ne? Ja, dann ist, also Einwand war, wenn jetzt das Foto des Affen Gegenstand einer künstlerischen Aktion ist, dann ist der Affe aber immer noch nicht Urheber, sondern der Künstler, der den Affen dazu angestiftet hat. Ich denke, ich mache mal weiter im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, aber wir können dann gern im nächsten Jahr uns nochmal treffen und lustige Fragen des Urheberrechts diskutieren. Also wie gesagt, bei Public Domain, da stellen Sie als Urheber oder als Dateninhaber oder als Softwarecode-Inhaber quasi überhaupt keine Bedingungen, so weit wie es geht. Sie sagen, ihr habt das, macht damit, was ihr wollt, ich will davon auch gar nichts mehr wissen, interessiert mich alles nicht. Das ist zu ziemlich allen anderen Lizenzen sehr gut kompatibel. Ja, dann gibt es Creative Commons, die haben ihren Schwerpunkt eben im Urheberrecht gelegt, die entsprechenden Lizenzen da entwickelt. Bis Creative Commons 3.0 war das für Daten auch nicht so geeignet, da waren es also wirklich eben reine Kreativlizenzen. Bei der 4.0, die soll auch für Daten funktionieren. Probleme zu Datenlizenzen komme ich gleich nochmal drauf. Dann haben Sie hier den ganzen Zoo, ne? Also da können Sie, hier bildet Creative Commons quasi alles ab, was Ihnen an Werten, Sie erinnern sich an den Anfang, wichtig sein könnte. Ihnen ist vielleicht bloß die Namensnennung wichtig, Urheberpersönlichkeitsrecht. Jeder soll sehen, was Sie geschaffen haben. Vielleicht sagen Sie, naja, nicht bloß Namensnennung, sondern ich will auch, dass mein Werk so wie es ist, erhalten bleibt. Keine Bearbeitung. Oder Sie sind ein Linker und sagen, keine kommerzielle Benutzung. Also der Gestaltung sind hier keinerlei Grenzen gesetzt, sind wir wieder bei den Werten. Suchen Sie sich die Lizenz aus, die Ihren Werten im Projekt am nächsten kommt. Datenbanklizenzen. Open Data Commons. Haben wir die ODBL, wie sie die OpenStreetMap verwendet. Und dann noch so ein paar andere. Da ist sie auch wieder die Public Domain Lizenz für Daten. Bei Daten haben Sie immer noch das Problem, dass sie immer eine Trennung oder dass sie neben den reinen Daten auch immer ein Produkt haben. Dieses Problem haben sie im Urheberrecht nicht in der gleichen Maße. Wenn sie ein Foto haben, dann verwenden sie das Foto in der Regel weiter. Sie machen es vielleicht noch ein bisschen hübscher oder so, aber ihnen kommt es auf das Foto drauf an. Bei Daten ist ganz unterschiedlich, was dann rauskommt. Gerade wenn wir an OpenStreetMap denken, da kann eben eine Karte rauskommen, da kann eine Routing-Datei rauskommen, etc. pp. Also Daten werden immer verarbeitet und was rauskommt, ist was komplett anderes. Und dann stellt sich die Frage, wie verhält sich die Datenlizenz zu dem, was rauskommt, zum Produkt. Fällt das Produkt also auch unter die Lizenz der Daten oder nicht? Bei OpenStreetMap, ODBL-Lizenz, ist ausdrücklich eine andere Lizenzierung des Produkts möglich als der Daten selbst. Allerdings gibt es da auch eine Share-Alike-Klausel, da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, wenn man also eigene Daten und Daten unter ODBL zusammenkippt. Da gibt es dann auch Sachen, die man beachten muss, aber das machen wir dann in einem anderen Vortrag. Ja, und dann gibt es den Zoo von Softwarelizenzen, genauso wie bei den Creative Commons Lizenzen. Für jeden Geschmack gibt es da etwas. Lizenzen mit strengen Copyleft, also nutzt du meinen Programmcode, musst du, wenn du ihn anfasst, musst du alles, was du verbessert, beigetragen hast, auch wieder freigeben, weitergeben, sollen andere nutzen. Bei Lizenzen mit beschränktem Copyleft, da gibt es dann so ein paar Hintertürchen. Wenn du es in eine eigene Datei ablegst, dann musst du es nicht musst du die Copyleft-Klausel nicht beachten, etc. pp. Und dann gibt es die Lizenzen ohne Copyleft, die BSD-Lizenzen, wo man eben sagt, der Code ist frei, du kannst den nutzen und du musst den aber auch nicht wieder rausgeben. Das ist ja auch schon wieder relativ einfach von der Kompatibilität her, aber nicht völlig unproblematisch. Also fragen Sie Ihren Anwalt, ob es im konkreten Fall geht oder nicht. Ja, und damit wäre ich dann tatsächlich am Ende. Ich hoffe, Sie haben irgendwie gelernt, wo das Problem der Lizenzen herkommt, welche gesellschaftlichen Überlegungen dahinter stehen, was für ein Projekt wichtig ist, wenn Sie sich für eine Lizenz entscheiden und dass Sie einfach jetzt vielleicht ein bisschen sensibler sind, auch bezüglich auf Probleme, die Lizenzen mit sich bringen. Ja, also Lizenzen sind auf jeden Fall notwendig. Sie können problematisch sein, aber noch problematischer als sich für die falsche Lizenz entschieden zu haben, ist, dass man gar keine Lizenz gewählt hat. Also suchen Sie sich die schönste Open Source Lizenz aus und haben Sie Erfolg mit Ihrem Projekt. Vielen Dank. Da ist eine Frage, ich werfe mal hin. Moment. Oder wenn sie einfach ist und ich mir die Frage merken kann, könnte ich sie auch wiederholen.
Sie hatten auf der einen Folie das mit dieser nicht kommerziellen Nutzung. Was ist denn das genau? Also wenn ich jetzt in meiner Firma arbeite, benutze einen Dateimanager, der da irgendwie sagt, hier nicht kommerzielle Nutzung, darf ich das? Weil ich akquiriere ja an sich kein Geld damit.
Das ist in der Tat ein Problem. Was ist unter kommerzieller Nutzung zu verstehen? Ich würde sagen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie es in der Firma einsetzen und damit Werte generieren, kann man das sehr gut schon als kommerzielle Nutzung ansehen. Also nutzen Sie es nur im Verein, der gemeinnützig ist, oder privat, aber nutzen Sie es nicht, um damit Geld zu verdienen oder. Also ne, das Problem ist, verdienen Sie unmittelbar Geld, mittelbar Geld, wie grenzt sich das ab? Und in der Regel wird man bei einer wertenden Betrachtung auch dazu kommen, dass selbst ein mittelbarer Einsatz irgendwie noch kommerziell ist, weil er sich monetär niederschlägt. Also Hände weg, wenn da nicht kommerziell steht. Weitere Fragen?
Wie sieht das aus mit der Änderung von Lizenzen im Nachhinein, also bei eigenen?
Ganz schwierig.
Und Duallizenzierung und wenn ich zwei eigene Werke zusammenführen möchte, die aber unterschiedliche Lizenzen haben.
Ja, also fangen wir von hinten an und Werke, die unterschiedlich lizenziert sind, zusammenführen. Schwierig, muss man sich im Einzelfall angucken, ob die Lizenzen da kompatibel zueinander sind. Doppellizenzierung geht grundsätzlich, wenn man selber alle Rechte hat. Also wenn Sie der Urheber eines Projekts sind, können Sie grundsätzlich sagen, dieser Programmcode, wie ich ihn ins Netz stelle, steht unter Lizenz A und unter Lizenz B. Wenn Lizenz A und B aber zueinander inkompatibel sind, heißt das dann nicht, wenn das Projekt weitergeht, weitere Urhebercode dazufügen, dass Sie dann einfach aus dem Projekt mit Lizenz oder aus dem Strang mit Lizenz A Code in den Strang mit Lizenz B wieder rüberbringen können. Also Doppellizenzierung grundsätzlich möglich, erleichtert aber nicht unbedingt die Probleme. So, und die erste Frage habe ich schon vergessen.
Wenn ich die Lizenz im Nachhinein ändern möchte.
Die Lizenz im Nachhinein ändern, auch ein Problem, weil Lizenz ist ein Vertrag. Sie müssen dann, wenn da schon mehrere das angefasst haben, alles unter einer Lizenz, müssen Sie dann alle, die das schon mal angefasst haben, fragen, bist du bereit, auch unter der neuen Lizenz zu veröffentlichen. OpenStreetMap hat das durch, hat, ich weiß gar nicht, ein Drittel der Daten haben wir dadurch erstmal verloren und die mussten dann wieder eingesammelt werden. Das ging zwar relativ schnell, aber das ist nichts, was Sie tun wollen. Vermeiden Sie es. Gut, ich denke, die Zeit ist um, die nächsten Kollegen warten schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem nächsten Vortrag.